Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe heute zwei Gäste. Das ist der Tomáš Füzesi und der Rasmus Schöll. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Unser Thema heute ist der Einfluss von TTIP, CETA, TISA, das sind ja diese mehr oder weniger umstrittenen Freihandelsabkommen, auf die kulturelle Vielfalt. Und wie immer beginnen wir die Plattform mit einer kleinen Vorstellungsrunde und von meiner Seite aus von links nach rechts. Rasmus, wenn du dich bitte mal kurz vorstellst.
Ja, also ich bin Rasmus Schöll und bin Buchhändler in der Kulturbuchhandlung Yastram und das jetzt seit circa 3 Jahren.
Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, Buchhändler zu werden? Ich meine, irgendwo entsteht ja so ein Berufswunsch.
Ja, also es war bei mir so, ich wusste, glaube ich, so wie es vielen jüngeren Menschen geht, zuerst gar nicht so genau, was ich als Beruf machen will. Und ich hatte mich immer schon für Bücher interessiert und es gab so die Wahl für mich innerlich so zwischen Altenpflege und Bücher, weil die Frage war, was braucht's? Also was ist heute wichtig, was man tun kann? Und ich dachte, ja, es braucht eigentlich Menschen, die eben gut mit alten Menschen arbeiten. Und so wie das Schicksal eben spielt, war es dann so, dass ich in Hamburg eine Lehrstelle angeboten bekommen habe als Buchhändler und dann eben diese Lehrstelle angenommen hatte und dann die Ausbildung gemacht habe. Und das zu meinem großen Glück.
Und da kann man natürlich auch sehr viel für die Menschen tun. Ja. Bücher machen ja irgendwo auch glücklich. Also genau. Zumindest, wenn es gute Bücher sind. Und wenn man gute Buchhändler hat, der kann mir dann schon das Richtige empfehlen. Ja. Okay, soweit der Senf, den ich dazu gegeben habe. Nee, aber ich denke, das wirst du ja schon so erleben ein bisschen.
Ja.
Wenn die Leute so kommen. Gut, dann Tomáš, wie sieht's bei dir aus?
Ja, Tomáš Füzesi, mein Name. Der Name, den du hervorragend ausgesprochen hast, stammt aus Ungarn. Ich bin seit frühester Jugend in Deutschland, weil meine Eltern Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen sind. Ich bin seit 27 Jahren Orchestermusiker, davon fast 23 Jahre jetzt hier in Ulm, im Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm. Und deswegen mittlerweile auch mit dieser Stadt, nicht nur durch meinen Urgroßvater, der aus Dillingen kommend Ende des 19. Jahrhunderts als Wirtschaftsflüchtling nach Ungarn gekommen ist. So ist ein Teil meiner Familie nach Ungarn überhaupt gekommen. Also der Urenkel kam wieder zurück an die Donau hier nach Ulm und mit wachsender Begeisterung hier im Orchester.
Du spielst also bei den Ulmer Philharmonikern und genau. Welches Instrument? Das hast du jetzt noch nicht verraten.
Ich bin Geiger.
Und ich frage natürlich immer, weil es die Leute draußen nicht wissen, weil ich habe so einen Spickzettel hier, da steht sogar erster Geiger. Was hat er? Also erster Geiger?
Nein, außer,
dass er eine wichtige Stimme spielt, sonst nur auf.
Nee, der spielt zum großen Teil das, was alle anderen Geiger da auch spielen, aber er sitzt eben vorne neben dem Dirigenten, ist so eine Art Mittler zwischen Orchester, vor allem der Streicher, der Streichinstrumente und dem Dirigenten. Wenn der Dirigent hereinkommt beim Konzert, dann gibt er dem Konzertmeister meistens die Hand, das ist nämlich die Berufsbezeichnung dafür, wobei er es nicht ihm persönlich gibt in diesem Fall, sondern damit sinnbildlich dem Orchester, also begrüßt damit das Orchester.
Okay, ich denke, damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich zum Einfluss von TTIP, CETA, TISA auf die kulturelle Vielfalt. TTIP, CETA, TISA, das sind ja diese mehr oder weniger umstrittenen Freihandelsabkommen. Freihandel hört sich ja zunächst einmal ganz positiv an. Man muss sich nicht mehr so viel mit dem Zoll rumärgern. Alles Mögliche ist billiger. Dann hat man eine Zeit lang so Nebelkerzen gezündet mit Chlorhühnchen und einfach die Leute ein bisschen, aus meiner Sicht zumindest, abzulenken. Und dann sind immer mehr so die Hunde rausgekommen. Angleichung von Standards, was immer das heißt. Dann irgendwelche geheimen Schiedsgerichte. Alles so Dinge, wo man sagt, braucht man das eigentlich? Und ja, ich denke, jetzt fangen wir einfach mal an. Wie stellt sich denn dieser Einfluss, ja, ein bisschen hat sich ja negativ angehört, für euch so da auf die Kultur? Wer möchte anfangen?
Ja. Grundsätzlich ist ja ein Handelsabkommen nichts Verkehrtes. Also, wie du schon richtig sagtest, man die Zollschranken fallen, da werden Standards vereinheitlicht. Ich denke da, an diese eigenartigen Mercedes-Benz in den 70er Jahre, 80er Jahre amerikanischen Serien, die da so vorne so einen ganz komischen Stoßdämpfer dran hatten. Und ich hatte damals gefragt, was das eigentlich soll. Naja, das ist halt einfach eine bestimmte gesetzliche Regelung in den USA, die erfordert, dass auch europäische Autos, so wie die amerikanischen Schlitten, vorne einfach noch eine größere Verstärkung haben müssen. So mussten also sozusagen Mercedes-Benz und alle anderen, die Autos in die USA exportiert haben, diesen komischen Stoßdämpfer dran.
Stoßstange meinst
du? Genau. Stoßstange natürlich. Ja,
diese Bullen-Dinger, der Bullenfänger.
Genau. Sah auch fürchterlich aus, aber da zum Beispiel stellt sich das für mich so dar, dass das natürlich vereinheitlicht werden muss. Also warum, wenn man jetzt in die USA ein europäisches Auto exportiert, warum muss man das jetzt anders gestalten, als die man hier verkauft in Europa? Also das, da hat man einfach einen bestimmten Standard, der dann am Ende vereinheitlicht ist. Nun ist aber das Problem natürlich, dass durch die Bank eigentlich die Standards zum Beispiel für Lebensmittel in den USA wesentlich niedriger sind. Also Dinge, die hier zum Beispiel in Deutschland und in Europa verboten sind, bestimmte Arten der Gentechnik, bestimmte Pestizide sind in USA erlaubt. Und Angleichung heißt in diesem Fall natürlich Angleichung auf das niedrigere Niveau natürlich. Beziehungsweise das Niveau wird dadurch einfach niedriger. Das betrifft jetzt den Handel. Bei der Kultur stellt sich die Sache eigentlich noch wesentlich radikaler dar, weil grundsätzlich die angelsächsischen Länder, und da nehme ich jetzt Großbritannien nicht ganz aus, eine andere Einstellung zur Kultur haben. Kultur ist für einen Amerikaner immer wesentlich mehr Ware als eine geistige Errungenschaft. So behandeln die das natürlich auch. Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt ein amerikanisches Orchester ein Konzert gibt, dann verkauft es einfach eine bestimmte Ware an das Publikum. Und die grundsätzliche Einstellung eines Europäers ist eine völlig andere. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel die amerikanischen Orchester sich wesentlich mehr finanzieren aus privaten Mitteln. Und dadurch, dass der Staat natürlich in Europa einen ganz anderen Stellenwert der Kultur zubilligt, ist es in Europa ein Zuschussbetrieb. Das heißt, in der Regel werden 70-80% der Kultur kommen aus dem Staatssäckel. Und in Amerika ist es noch nicht mal umgekehrt. Es ist eigentlich so, dass aus der öffentlichen Kasse eigentlich fast überhaupt nichts kommt. Das heißt, es wird alles privat finanziert und natürlich entsteht dadurch eine Situation, dass zum Beispiel, wenn da jetzt ein Abkommen, wo das jetzt ein Abkommen geschlossen wird, wo das alles sozusagen auf ein Niveau transportiert wird, am Ende zum Beispiel amerikanische Kulturträger, europäische Städte oder Länder verklagen können wegen der Subventionen zum Beispiel, um auf dem europäischen Markt sich einzunisten. Ich meine, das ist eine Horrorvorstellung, aber das Problem ist bei TTIP, dass so vieles im Geheimen abläuft, dass man einfach nicht vorher weiß, was dann passieren wird. Und das kann durchaus passieren. Also im schlimmsten Fall kann so etwas passieren.
Das könnte natürlich auf der anderen Seite heißen, dass die Länder, Kommunen und so weiter auch sagen, ja, wir haben keine Lust, uns auf sowas einzulassen. Es ist billiger, wenn wir euch, sage ich jetzt mal, die Subventionen ganz einfach streichen. Dann tun wir uns, dann können die drüben nichts machen, da können sie nicht klagen.
Genau.
Ja, aber ihr seid dann die Deppen, oder?
Ja, so könnte man das sagen, ja. So schnell wird das, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Ich glaube auch, dadurch, dass die Dinge, die in diesem Handelsabkommen, vor allem in TTIP, beschlossen werden, haben einen extrem präjudizierenden Charakter. Also sie sind für alle Zeiten, man kann es nicht wie ein Gesetz, dann kommt eine neue Regierung hier in Europa, zum Beispiel irgendwo kommt eine neue Regierung an die Macht und kassiert ein Gesetz, was vorher eingeführt wurde, wenn es sich zum Beispiel nicht bewährt hat. Bei diesem Handelsabkommen ist es tatsächlich, muss einfach jeder wissen, die Dinge, die dort beschlossen sind, sind beschlossen und zwar für alle Zeit. Und zwar bis zu dem Punkt, wo beide Seiten einvernehmlich sagen, wir wollen das nicht mehr. Das heißt also, es kann wirklich, wenn man das jetzt einfach so beschließt, dann ist es für alle Zeit Gesetz.
Ja, dann frage ich mich natürlich, wer beschließt sowas. Ich meine, da, jetzt sage ich das mal völlig naiv, da stelle ich mir doch selber ein Bein, wenn ich sowas beschließe und sage, ich kann nichts rückgängig machen. Ich meine, ich habe immer so einen geflügelten Satz, jeder hat das Recht auf freie Meinungsänderung. Und wie der Schwab sagt, was gab mir mein Blitzgeschwätz von gestern ab? Wenn ich jetzt einfach mal der Meinung bin, ich habe was falsch gemacht, dann muss ich es doch revidieren können. Also,
ja, aber das geht in diesem Fall wirklich nicht.
Ja, aber warum? Dann frage ich mich eben, die Frage ist jetzt nicht so, nicht rein rhetorisch gemeint, ja, warum beschließt man das dann oder will das beschließen, obwohl man sich dann doch da selber ein Bein stellt? So meine ich das.
Also große Handelsabkommen sind, glaube ich, immer geeignet dazu, wenige Leute wahnsinnig reich zu machen. Und da ist Geld und der große Bruder von Geld ist immer Macht. Also wenige Leute werden sehr viel Einfluss dadurch gewinnen und die große Masse wird dadurch verlieren. Und ich glaube, letztendlich ist das der springende Punkt.
Ja, also ich glaube, das Problem ist ja auch bei TTIP, dass wir eben gar nicht wissen, was verhandelt wird und wie verhandelt wird, sondern wir wissen eigentlich nur, dass eben viele große Konzerne einen sehr starken Einfluss haben auf die Verhandlungen. Aber was jetzt genau verhandelt wird, wissen wir eben nicht. Und es gibt noch eine Neuerung eben bei TTIP, das kann man sagen, naja gut, also es gibt ja ganz viele Freihandelsabkommen, die auch schon geschlossen wurden. Also wo kommt jetzt diese Aufregung her? Und ich glaube, die Aufregung kommt daher, dass das erste Mal, was eben bis jetzt immer aus diesen Freihandelsabkommen rausgehalten wurde, dass eben jetzt auch über Kulturgüter verhandelt wird. Oder also die Frage, dass eben es möglich ist, dass jetzt wie bei den Orchestern eben, dass solche Sachen mitverhandelt werden. Das war eben bisher bei den Freihandelsabkommen, die bisher geschlossen wurden, noch nicht so.
Bei CETA zum Beispiel ganz explizit, also was mit Kanada abgeschlossen wurde, da ist Kultur explizit ausgenommen.
Also das ist ja noch nicht beschlossen.
Aber in Verhandlungen, ja. Ist es nicht, ist es auf jeden Fall nicht kein Gegenstand. Und ein ganz wesentlicher Punkt bei TTIP ist, dass hier in diesem Fall normalerweise wurde über Positivlisten erstellt. Also was wurde verhandelt? In diesem Fall sind es ja Negativlisten. Ne? Also das, was nicht verhandelt. Also man weiß nicht, was am Ende darin stehen wird. Also man weiß auch teilweise überhaupt nicht, worüber verhandelt wird. Also man weiß überhaupt gar nicht, ob über Kultur verhandelt wird oder nicht. Ich glaube, letztendlich ist das Problem dieses Nichtwissen. Und nach dem Satz, also wem nützt es am Ende, finden die Menschen das einfach verdächtig. Und ich finde das absolut berechtigt, das verdächtig zu finden.
Also ich denke auch, dass das Problem ist, dass bei TTIP auch immer argumentiert wird, dass es gibt keine richtige Alternative. Wir müssen das machen, wenn wir diesen Wohlstand und so weiter haben wollen, in dem wir jetzt leben. Und wir haben so viele Dinge, wo wir als Bürger und als Menschen immer vor so Alternativlosigkeiten gestellt werden. Und man sagt immer, ja, es gibt keine andere Wahl. Und ich glaube, dass das auch jetzt in diesen geheimen Verhandlungen eben und mit dieser Aussicht auf diese Alternativlosigkeit, also wir müssen das machen, dass auch ein Angriff eigentlich auf jede demokratische Gesellschaft ist. Weil wie sollen wir noch eine Wahl haben, wenn es alles alternativlos ist? Dann ist es egal, welche Regierung ich wähle, es ist vollkommen wurscht. Und was ja auch interessant ist, dass bei TTIP eigentlich die Konzerne gleichgestellt werden Staaten. Also sozusagen, es ist auf einmal möglich, dass ein Konzern zum Beispiel Deutschland verklagt, ja, weil es bestimmte Sachen vorfindet, wo er sich im Wettbewerb nicht gleichgestellt fühlt. Und das eben über ein Schiedsgericht. Und es ist nicht so, dass es dann über einen normalen Rechtsweg geht wie heute. Und es ist klar, dass zum Beispiel eine kleine Buchhandlung nicht in der Lage ist, eigentlich dann, sagen wir mal, die USA zu verklagen in der Form, wie das jetzt Amazon könnte.
Also es geht, jetzt hast du ein Stichwort genannt, Amazon. Worum geht es denn eigentlich im Zusammenhang mit dem Buchhandel? Wo liegen denn da deine Ängste oder die Ängste der anderen Buchhändler?
Ja, also wir haben in Deutschland und in 11 anderen Ländern der Europäischen Union eine Buchpreisbindung. Und das heißt, dass die Bücher in allen Läden, in allen Buchläden gleich viel kosten, auch bei Amazon. Ja, also sozusagen, es ist egal, ob ich bei Amazon einkaufe oder bei Hugendubel oder bei Yastram oder egal. Es kostet immer gleich viel. Und es gibt, das ist Gesetz und es gibt eine gute Begründung dafür, dass die kulturelle Vielfalt erhalten bleibt der Bücher und dass die Bücher auch erschwinglich bleiben. Und wir haben gute Beispiele daran, was passiert, wenn diese Buchpreisbindung eben kippt. Und es ist so, dass wenn in Deutschland die Buchpreisbindung kippt und in den anderen europäischen Ländern eben auch, dass in dem Moment mit aller Wahrscheinlichkeit die kleinen Buchhandlungen, die unabhängigen Buchhandlungen, entweder geschluckt werden oder zumachen müssen. Also das können wir sicher sagen, dass es so sein wird.
Weil die Großen dann ganz andere Preise bieten?
Ja, weil jetzt zum Beispiel, als Beispiel Amazon, die müssen ja kein Ladengeschäft führen und die müssen auch nicht das auf Lager haben, was nicht so gut verkäuflich ist, ja. Und dann einfach würde, ja, es würde einen Preiskampf starten, also wie beim Discounter eben. Und es ist ganz klar, dass das diesen Preiskampf kann eine kleine Buchhandlung nur verlieren. Das ist vollkommen chancenlos. Und es wird dann immer argumentiert, ja, man kann das ja durch Serviceleistungen aufgleichen. Aber das ist einfach nicht möglich. So viel Service kann man als Buchhändler gar nicht machen, als zum Beispiel einen Preisunterschied von vielleicht 5 oder 10 Euro auszugleichen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass insgesamt natürlich dadurch die Buchvielfalt abnehmen würde. Weil, also es gibt, die USA ist ein gutes Beispiel, die keine Buchpreisbindung hat. Das ist so, dass Bücher, die Bestseller sind, sind extrem günstig. Also es ist tatsächlich ein Vorteil für den Leser oder den Kunden. Allerdings Bücher, die nicht so gut verkäuflich sind, aber von hohem kulturellen Wert sind, also sagen wir mal zum Beispiel, natürlich gibt es nicht so viele Menschen, die jetzt unbedingt Nietzsche kaufen, ja, als Beispiel. Aber sehr viele kaufen irgendeinen anderen Bestseller. Und mittlerweile ist es in den USA so, dass dieser Bestseller kostet dann vielleicht 99 Cent und der Nietzsche kostet dann aber 100 Euro. Das heißt, wir haben dann eine Verzerrung auch in der Bildung allgemein, dass Menschen, die dann eben sehr viel Geld haben, können eher an Bildung gelangen, wie Menschen, die weniger Geld haben. Und die Frage ist auch natürlich, ob ein Buchhändler noch Bücher, die sehr teuer sind, überhaupt auf Vorrat hält. Und ja, ich denke, das ist einer der Hauptprobleme, die sich darlegen.
Ja klar, und dann mit dem Service, das ist ja auch kein Argument. Dann geht man zu euch, schaut sich das Buch an und kauft es dann bei Amazon.
Das ist ja.
Kleingeschäfte, man probiert es in der Boutique an und dann bestellt man es im Internet.
Ja, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Ja. Aber jetzt erklärt sich mir das, warum, ich habe mich schon manchmal gewundert, es gibt ja bestimmte Fachbücher, sage ich jetzt mal, die es nur in den USA oder England gibt, warum die so irrsinnig teuer sind. Und ich sage, hey, das gibt's doch wohl nicht. Also das ist wohl der Grund, wie du das auch erklärt hast.
Ja, zumal es eine große Frage ist, also warum zum Beispiel, also wir wissen nicht genau, ob die Buchpreisbindung zu Fall kommen würde oder nicht, aber die Gefahr ist da. Und es ist halt so, es macht aber keinen Sinn, dass es eine Verhandlungsmasse, diese Buchpreisbindung ist, weil Bücher, die importiert werden aus den USA, unterliegen dieser Buchpreisbindung eben nicht. Also es heißt sozusagen, diese Buchpreisbindung gilt nur für Bücher, die in Deutschland hergestellt wurden, beziehungsweise die aus Ländern kommen, die auch eine Buchpreisbindung haben, aber nicht für Bücher, die importiert werden aus anderen Ländern.
Wie ist denn das eigentlich jetzt so eine provokative Frage? Gibt es da auch solche Reimporte? Man könnte ja auf die Idee kommen, okay, man schickt es in die USA, reimportiert es und dann ist die Buchpreisbindung weg. Also machen sie ja mal mit Medikamenten, da kostet ja alle möglichen Pillen, die kosten ja dann auf einmal weniger, weil man sie reimportiert hat. Das geht aber nicht, oder?
Also es ist natürlich verboten sozusagen und es wird auch geahndet. Also es gibt natürlich immer wieder Buchpreisbindungsverstöße, aber dadurch, dass die Buchhändler sich schon auch gegenseitig auf die Finger schauen und auch gucken, ist das so, dass das im großen Stil nie gemacht wird. Und man muss auch sagen, die großen Buchhandlungen profitieren davon ja auch. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, naja, es sind nur die Kleinen und es ist eine Wettbewerbsverzerrung, sondern es geht ja auch darum, dass die Verlage zum Beispiel eine Mischkalkulation, nennt sich das, machen. Das heißt, dass mit einem Bestseller wird dann ein nicht so oder ein risikoreiches Projekt subventioniert. Das heißt, es gäbe wahrscheinlich viele Bücher gar nicht auf dem Markt, wenn wir nicht diese Buchpreisbindung, diese Mischkalkulation hätten. Ja.
Die Plattform bei Radio Free FM. Es geht heute um den Einfluss von TTIP, CETA, TISA, die Freihandelsabkommen auf die kulturelle Vielfalt. Und für alle, die etwas später eingeschaltet haben, bei uns zu Gast Rasmus Schöll und Thomas Füsseschi. Ja, wir haben vor der Musik so ein bisschen drüber geredet, dass unter anderem, dass in den USA viel mehr als bei uns Kultur eher als Ware gehandelt wird. Und ja, genau das interessiert mich. Warum ist denn das so und wie wirkt sich das Ganze aus?
Ich glaube, dass es einen ganz tiefgreifenden Mentalitätsunterschied zwischen Europa und USA gibt. Das puritanische Amerika ist ein Ort, wo, glaube ich, diese Art von Sozialdarwinismus so viel mehr in den Köpfen, in den Seelen der Menschen verankert ist, also sehr viel mehr als bei uns, wobei ja auch in den letzten Jahren vieles da zu uns herübergeschwappt ist. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass im Kapitalismus als eine bestimmte Auswuchs des Darwinismus, finde ich, grundsätzlich am meisten Geld zu verdienen ist mit Masse. Also wenn ich ein Produkt massenhaft herstelle, egal ob das jetzt im Cent-Bereich oder im Euro-Bereich ist, also im Niedrigpreissektor, dann können sehr wenige Menschen wahnsinnig reich werden. Kulturelle Vielfalt, also Vielfalt auch in der Produktpalette, damit kann man nicht sehr viel Geld machen. Man kann damit ordentlich sich einen gewissen eigenen Wohlstand verdienen, aber richtig reich kann man dadurch einfach nicht werden. Und ich glaube, deswegen sind die Amerikaner auch viel, um es mal so salopp zu formulieren, einfach in ihren Gedanken kapitalistischer angelegt, weil man damit wesentlich mehr Geld verdienen kann und Macht erwerben kann. Nun, dass die Amerikaner deswegen natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, an einer kulturellen Vielfalt, ist dann natürlich auch völlig klar. Das System der Kultur ist in Amerika ein System, wo das sich aus privaten Mitteln finanziert. In Europa ist es ja wesentlich mehr ein Zuschussbetrieb. Nun muss man dazu sagen, dass natürlich das von der einen Seite, also die Museen, Bibliotheken und Orchester, sich nicht nur daraus finanzieren, aus diesen privaten Mitteln, die Mentalität bei den reichen Amerikanern, die ist natürlich auch da, dass man also gern sehr, sehr viel Geld in Kultur steckt. Ich hatte gerade vorhin erzählt, dass ein Kollege von mir in die USA gegangen ist, dort seit 10 Jahren in Phoenix im Orchester Konzertmeister ist und dort von einer Mäzenin, einer älteren Dame, eine Geige für $200.000 geschenkt bekommen hat. Geschenkt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie das irgendwann zurückholen könnte, die hat es einfach dem geschenkt. Und diese Mentalität gibt es in Europa nicht. Also das ist eine gewachsene Mentalität in den USA, dass man so etwas als reicher Mensch, also diese Donation, also dass man etwas der Kultur schenkt, das gibt es in den USA viel mehr. Würde man jetzt dieses System auf den Kopf stellen, also durch diese Schiedsgerichte zum Beispiel hier in Europa, wäre es nicht etwa so, naja, man könnte ja sagen, die hiesigen Orchester oder Bibliotheken, die könnten ja schauen, dass sie dann einfach an private Mittel herankommen, die wären in dem gleichen Augenblick, würden sie aufhören zu existieren, weil es auch die Mentalität von den reichen Menschen natürlich überhaupt nicht gibt, solche Mittel zur Verfügung zu stellen. Deswegen, also das ist ein ganz tiefgreifender Mentalitätsunterschied zwischen USA und Europa. Wobei teilweise auch, wenn man so die Orchesterlandschaft auf den britischen Inseln kennt, teilweise schon auch dort. Also ich halte das für ein angelsächsisches Phänomen.
Wie wirkt sich denn das eigentlich auf das Repertoire aus? Ich könnte mir vorstellen, dass manche Dinge einfach in Amerika oder allgemein in angelsächsischen Ländern weniger gespielt werden.
Völlig klar, das ist genau die Folge davon natürlich. Auch hier ist eben die Vielfalt gefährdet, also nicht nur die Vielfalt der Orchester, weil es ja in Deutschland ja so viele, die Hälfte der, das muss man einfach wissen, die Hälfte der Orchester, der professionellen Orchester der Welt sind in Deutschland.
Die Hälfte?
Die Hälfte der professionellen Orchester der Welt. Also das ist eine große, das ist ein UNESCO, das ist ein UNESCO-Kulturerbe, nicht? Also es wird als solches anerkannt. Natürlich auf die Programme wirkt sich das dahingehend aus, dass die Dinge, die halt nicht so laufen, dass wo die Leute nicht, das Publikum nicht so strömt, dass die halt einfach dann nicht gespielt werden. Das ist völlig klar. Da spielt man halt eben nur noch Mozart, Beethoven, Brahms.
Genau. Ist ja toll, aber kein Schönberg mehr, nix.
Also Schönberg läuft nicht.
Das habe ich mir gerade gedacht.
Aus sicherer Quelle. Was läuft, sind so ein paar Dinge, die auch hier bei uns eher Nischenprodukte sind. Bartok zum Beispiel, mein großer Landsmann, Stravinsky. Also es gibt schon so ein paar Komponisten, die da auch laufen. Auch modernere Komponisten, aber die komponieren dann auch eher mehr so gefällig, also mehr so wie John Williams oder Philip Glass oder also so diese Art.
Tja, Rasmus, wir haben jetzt mal so ein bisschen von Tomasz gehört, wie sich so die Unterschiede zwischen ja, gerade Deutschland und den USA in Bezug auf die Musik darstellen. War übrigens eine ganz interessante Information, dass Deutschland das Land mit der höchsten professionellen Orchesterdichte der Welt ist. Also durchaus etwas, worauf man stolz sein kann. Bin ich selber auch stolz. Obwohl ich jetzt nicht so der große Musiker bin, aber ich höre ganz gern Musik. Ja, Rasmus, wie sieht es denn bei den Büchern aus?
Ja, also ich kann gleich nachlegen. Es ist sozusagen so, dass Deutschland natürlich ein außerordentliches Buchhandelsnetz hat. Also es gibt über 5000 Buchhandlungen in Deutschland. Und sozusagen jedes Buch so schnell lieferbar ist fast wie ein Medikament. Also das heißt, wenn ich um 5 Uhr ein Buch bestelle, dann ist es am nächsten Morgen um 9 da und wird in der Nacht geliefert. Das heißt, das sind schon außerordentliche Errungenschaften, die wir eigentlich haben, ne? Also in dieser Versorgung, was Bücher angeht. Und in den USA sieht das deutlich anders aus. Da hatten wir eine Phase, wo eine sehr große Buchhandelskette, Brothers, wirklich alles aufgekauft hat. Also es hat sich ein bisschen so angelassen wie hier. In Deutschland gibt es ja auch zwei große Ketten. Und diese Kette gehörte zu einer Holding. Und diese Holding hat von einem auf den anderen Tag gesagt, naja, also das ist jetzt nicht mehr so rentabel, wir machen die zu. Und zurück blieb eigentlich verbranntes Land. Das heißt, in den USA gab es dann recht wenig oder fast gar keine Buchhandlungen mehr. Und jetzt so langsam in den letzten Jahren wächst so ein bisschen wie vereinzelte Blumen aus der Asche wieder Buchhandlungen und unabhängige Buchhandlungen. Und dass es aber zu dieser Marktmacht, dieser einzigen Buchhandlung kommen konnte, hatte natürlich schon ganz stark was mit der fehlenden Preisbindung zu tun. Und auch eben, was du auch vorhin gesagt hattest, dass die Kultur mehr als Ware angesehen wird, wie als was auch ein bisschen geschützt werden sollte und vielleicht nicht nur, was man einfach nicht nur ausverkaufen kann, ne?
Also in der Pause, wenn die Musik läuft, kann ich jetzt mal euch draußen sagen, wir haben uns mal wieder tierisch geärgert. Ich habe es ja vorher so bei offenem Mikrofon auch gesagt, dass wir eigentlich im Grunde genommen wir drei und Millionen, sage ich jetzt mal Europäer und auch Amerikaner, gar nicht wissen, um was es denn eigentlich konkret geht. Dass wir eigentlich nicht wissen, was wird da verhandelt und wen nutzt das Ganze immer. Wem es nutzt, das ist, irgendwo drängt sich das auf. Das sind halt die Leute, die jetzt schon die dicke Kohle haben, die wollen noch mehr. Also wie ist es bei euch? Wie kommt das bei euch an? Ich bin ein bisschen, ja, ich habe da neulich bei so einer TTIP-Demo so ein Mädchen gesehen, fand ich übrigens ganz toll irgendwo. Sinngemäß hat sie ein Schild, ich bin so sauer, ich habe sogar ein Schild gebastelt. Ich fand es irgendwie, ich fand es gut, ja, und ich fühle mich im Moment auch irgendwie sauer, ja. Und wie ist es bei euch?
Ja, also ich glaube, dass es hauptsächlich den meisten Menschen natürlich darum geht, dass es mehr dieser Prozess ist, wie das alles abläuft und eben nicht unbedingt das Chlorhühnchen und so weiter, sondern dass es einfach vollkommen ausgeklinkt ist aus jeglichem demokratischen Prozess und dass es eben was ist, was in den letzten Jahren immer mehr kommt, dass wir merken oder uns fragen müssen, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und in welcher Gesellschaft leben wir. Und wir auf einmal, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist auch die NSA-Affäre, wir immer mehr und mehr eigentlich merken, dass unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft eigentlich stark auch unterwandert ist und mit solchen Abkommen, die dann im Geheimen verhandelt werden, wo keiner irgendwas richtig weiß, man merkt, dass das ein richtiger Angriff auf die freiheitliche Ordnung ist, weil man muss sich ja fragen, also es ist ja interessant, dieses Wort auch Freihandel, also frei, was, dass man dieses Wort nimmt, was wird eigentlich frei verhandelt, ne? Also oder was wird dann frei gehandelt und wer hat die Macht und wer hat nicht die Macht und wenn man das eben merkt, dass das offenkundig ganz stark in der Hand dann dieser Konzerne liegt und nicht der Bürger, der Menschen, die ja eigentlich bestimmen sollten, wie sie konsumieren, was sie sich für Regeln aufstellen, auch regional das bestimmen können müssen. Und wenn sie das nicht mehr können, dann haben wir eigentlich die freiheitliche Ordnung schon zum Teil auch irgendwie abgeschafft. Und ein freier Mensch muss, dass er ja sozusagen frei ist, freie Gedanken sich machen können, eine eigene Meinung bilden und über diese Meinung, aus dieser Meinung heraus auch handeln können. Und bei diesem TTIP merkt man, dadurch, wie wir jetzt hier sitzen und eigentlich sagen, naja, wir wissen gar nicht so genau, dass man merkt, dass du als freier Mensch eigentlich in deiner Freiheit massiv eingeschränkt wirst, weil wir können jetzt auf die Straße gehen und protestieren, aber man ahnt irgendwie, es ist auch nicht so eine rein politische Entscheidung, auch wenn es nachher durch die Parlamente durch muss, wird es erst vorgelegt, wenn die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist und soll man dann nochmal zurückrudern oder was passiert dann eigentlich? Und das, denke ich, ist ein riesengroßer Punkt, was viele Menschen oder mich persönlich unglaublich ärgert.
Gibt es ja so einen Trick, wenn wir was entscheiden sollen, dann kriegt man die 1000 Seiten am Abend vorher. Thomas.
Ich glaube, jetzt ist so eigentlich der letzte Augenblick, tatsächlich noch was machen kann, weil wir können Druck ausüben auf die Regierungen, dieses Ding einfach nicht durchzuwinken. Tatsächlich, wenn das Ganze dann am Ende verhandelt ist, dann werden, ich glaube, das passt auch irgendwie, diese 1000 Seiten, das ist ungefähr so die Dimension. Also am Ende wird es uns überhaupt nichts mehr nützen, uns auf dem Münsterplatz zu stellen und irgendwie was rumzukrakehlen oder irgendjemanden, es lohnt sich dann auch nicht mehr, irgendwelche Politiker da unter Druck zu setzen, weil dann sind die Dinge beschlossen, werden dann am Ende durchgesetzt von diesen Schiedsgerichten. Und diese Schiedsgerichte sind nicht öffentlich. Also da sind... Das wissen übrigens wenige, also so Firmengerichte sind das natürlich nicht. Also es sind drei in der Regel, das soll so festgelegt werden, das sind drei Richter, die dort entscheiden sollen. Den einen bestimmt der eine Prozesspartner, den anderen der andere und auf den dritten müssen sie sich gemeinsam einigen. Das heißt, so ganz so einfach ist es natürlich schon nicht, aber es kann natürlich dann passieren, dass dann irgendeine sehr weitreichende Entscheidung getroffen wird, völlig an sämtlichen Parlamenten vorbei. Am Europäischen Parlament, an den nationalen Parlamenten, die werden ja jetzt schon massiv immer mehr entmachtet. Aber wenn dieses Ding, wenn TTIP durchgeht, und so, wie wir das tatsächlich befürchten, dann brauchen wir uns gar nicht, dann ist die Politikverdrossenheit, was wir jetzt im Augenblick erleben, ein Klacks dagegen, was wir dann erleben werden. Weil dann ist ja völlig sinnlos, zur Wahl zu gehen. Weil dann werden irgendwelche Schiedsgerichte über unseren Kopf hinweg irgendetwas, ob jetzt über Genmais oder Chlorhühnchen, was weiß ich, das sind ja alles nur so Schlagworte. Aber da werden die Dinge einfach über unseren Kopf hinweg von irgendwelchen nicht bekannten Schiedsgerichten in nicht öffentlicher Sitzung entschieden und wir können uns noch nicht mal mehr, wir können auch die Regierung abwählen, aber die kann dann auch nichts dagegen machen. Es kann einfach überhaupt niemand mehr irgendetwas dagegen machen. Und ein Prozess der massiven Aushöhlung der Demokratie, was im Augenblick abläuft.
Ja, also ich war ja ein paar Jahre in Hamburg und es gibt schon ein Beispiel dafür, wie so ein Schiedsgericht abläuft. Und zwar gab es damals diesen Fall mit dem Kohlekraftwerk Moorburg. Und da ging es darum, dass die Stadt Hamburg oder das Land Hamburg die Umweltrichtlinien relativ hoch gesetzt hatte, nachdem schon dieser Bau dieses Kohlekraftwerks geplant war. Und Vattenfall hatte dagegen geklagt und kam nicht durch. Und dann ging es zum Schiedsgericht. Und dieses Schiedsgericht hat dann entschieden, dann kam es zu einem Vergleich in diesem Schiedsgericht, was aber auch nicht öffentlich war. Also man hat danach dieses Ergebnis mitgeteilt bekommen, also es kam zu einem Vergleich. Man weiß, dass Hamburg unterlegen ist und musste relativ viel Geld zahlen. Und dazu kam aber, dass diese Umweltrichtlinien nach unten gesenkt wurden. Ja, und das heißt aber, dass und ich glaube jetzt nicht, dass Hamburg die Stadt ist, wo es am allermeisten auch für die Umwelt getan wird. Das heißt, dass im Endeffekt die Richtlinien, die sehr gut eigentlich waren, in diesem Moment gesenkt werden mussten und dass die Bürger aber gar keine Möglichkeit mehr hatten, was zu verändern. Es wurde dagegen demonstriert, es wurde unglaublich viel gemacht, aber es gibt diese Klausel, dass es was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ich weiß, den bestimmten
juristischen... Ratchet-Klausel heißt
es. Ja, genau.
Also so rastet irgendwas ein und wenn es eingerastet ist, kriegt es man nicht mehr raus.
Ja. Genau, und das heißt sozusagen, wenn einmal eine Richtlinie gekippt wurde, darf sie nicht eben wieder im Nachhinein eingeführt werden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo auch so Hände gebunden werden, wo man sagen muss, ja, das kann regional gar keinen Sinn machen, wenn zum Beispiel in so einer großen, also wir reden ja von unglaublich vielen Menschen, die davon betroffen sind und von unglaublich großen Regionen und einer extrem großen Vielfalt, alleine in Europa und in den USA ja auch, wo Menschen auf einmal sich allgemein einer Sache unterwerfen sollen, was gar nicht regional Sinn machen muss. Und das ist, glaube ich, das, was auch so schlimm ist, dass man merkt, es geht auch dann nicht mehr zurück.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist, ich glaube, das ist auch, geht in die gleiche Richtung. Ich habe mal gelesen oder auch, nee, ich habe sogar einen Fernsehbericht gesehen, dass irgendein wissenschaftlicher Dienst des Bundestages da versucht hat oder ich weiß nicht, ob sie es sogar geschafft haben, den Kommunen einen Maulkorb zu verpassen. Ja, und da haben sie, es war im Bayerischen Rundfunk, wo sie das gesehen haben, da haben sich natürlich die bayerischen Bürgermeister fürchterlich drüber aufgeregt, dass sie jetzt aus Bonn einen Maulkorb kriegen und nicht mehr selber entscheiden dürfen, wer jetzt ihr Wasser verwaltet, sinngemäß. Also ich weiß jetzt nicht mehr so.
Ist es mittlerweile Berlin?
Mittlerweile.
Du hast Bonn gesagt.
Bonn, ja. Ja gut, vielleicht ist das ein freudscher Versprecher. Vielleicht wünsche ich mir Bonn ein Stück weit zurück. Weiß ich nicht. Das war irgendwie ein bisschen überschaubarer als Berlin. Vielleicht liegt es auch daran, da ist ja auch viel Geld kaputt gemacht worden, dass man das darüber tut. Und die rheinische Seele liegt mir ehrlich gesagt näher als die berlinische. Das sind so Dinge. Aber Bonn ist ja immerhin noch Bundesstadt. Das darf man nicht vergessen. Also zu meiner Entschuldigung. Aber okay, ja, früher gab es ja mal im Kabarett, ich komme aus dem Bundestag, das Ganze. Ja, aber was mir jetzt noch auch einfällt und ich denke, da wird mich jetzt eure Meinung auch interessieren. In vielen Köpfen bei den Politikern oder auch vor allem auch bei in Sicherheitskreisen, da geistert ja immer so das oder diese Vorstellung vom gläsernen Bürger, den möchte man, den gläsernen Bürger. Aber ich denke, was uns gut täte, wäre doch jetzt eher die gläserne Regierung, dass solche Sachen nicht passieren. Wie seht ihr das?
Da würde ich dir vollständig recht geben. Wisst ihr auch gar nicht, was ich dazu noch sagen sollte. Ja.
Ja, also ich stimme dem auch vollkommen zu. Ich glaube, es ist ja auch ganz klar, dass man eigentlich sagen müsste heute, dass wir brauchen nicht weniger Demokratie, sondern eigentlich mehr Demokratie und die EU, wie sie veranlagt ist, und da stimmen ja auch alle, die in Brüssel und in Straßburg sind, zu, dass wir haben zu wenig Demokratie und ein Demokratiedefizit eben in der Europäischen Union und man müsste viel machen. Aber was wir erleben in den letzten Jahren, ist eben nicht ein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Und was ich noch andeuten will, was mich wirklich ärgert, ist der Punkt, dass solche Verhandlungen, wie eben jetzt ein Freihandelsabkommen geführt werden, während wir jetzt seit Edward Snowden wissen, dass solche Verhandlungen, also dass alles überwacht wird, dass alles abgehört wird und so weiter. Und wir führen tatsächlich solche Verhandlungen, also ich weiß gar nicht, über was wir eigentlich verhandeln, weil die eigentlich, wissen die Amerikaner ja, was wir denken und was wir wollen. Also über was verhandeln wir eigentlich? Und jetzt ist ja mittlerweile klar, dass sogar unser eigener Geheimdienst, von dem wir ja auch nicht so viel wissen, aber der eigentlich auch die gesamte EU ausspioniert. Und jetzt will ich einfach mal wissen, wer verhandelt eigentlich mit wem und überhaupt? Und warum werden die Verhandlungen nicht so lange eingestellt, bis man eigentlich mal klar hat, dass zumindest während diesen Verhandlungen nicht gegenseitig das abgelauscht wird oder irgendwie, weil das ist was, was eben so ein weiterer Punkt ist, wo man sich irgendwie fragt, wo sind da demokratische Prozesse, ja?
Naja, ich glaube, das ist ein Punkt, der das wird einfach ausgesessen. Ich denke, unsere Gesellschaft ist so vielschichtig, in verschiedenen Medien werden die Themen breitgetreten, die Leute sind dann irgendwann mal einfach müde und dann macht man das einfach so lange und beschließt das dann am Ende in dem Augenblick, wenn halt gerade irgendwo ein Erdbeben passiert ist oder ein Erdrutsch oder ein Vulkanausbruch oder ein Terroranschlag. Und die Leute sind einfach gezielt abgelenkt. Über die Medienlandschaft könnte man jetzt noch relativ lang diskutieren, vor allem im Radio. Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute halt einfach auch abstumpfen natürlich. Und es gibt so viele Baustellen, wo genau diese, was du auch richtig sagst, Rasmus, dass die Demokratie einfach dauerhaft und nachhaltig ausgehöhlt wird. Die Leute sind einfach auch so müde. Ich komme eigentlich aus einer Generation, ich bin in Freiburg aufgewachsen. Und ich bin eigentlich mit diesem Atomprotest gegen Wiel da aufgewachsen. Ich war zwar damals noch viel zu grün und zu unerfahren, um da ein Teil davon zu sein, aber ich habe vieles davon auch reflektiert. Und das war eine Generation an meiner Schule, das Wenzinger Gymnasium in Freiburg. Da war ja jeden Tag, jede zweite Woche war Schulstreik wegen Fessenheim, wegen dieses AKWs drüben am Rhein in Frankreich. Da gab es Engagement politisch. Also mein 16-jähriger Sohn, der interessiert sich da überhaupt nicht dafür. Und ich verstehe es irgendwie auch, weil das bringt ja nichts. Gut, damals ist man zum Beispiel für diese Aussage, naja, bringt ja überhaupt nichts, ist man ausgelacht worden. Also in meiner Generation jetzt, als ich so alt war wie er. Und heutzutage interessieren sich die Leute immer weniger, weil sie immer mehr abstumpfen und immer mehr merken, dass sie eigentlich überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Und jetzt ist es tatsächlich dieser Punkt, und das wissen die Leute einfach nicht, und das wirklich, dann sage ich es halt noch ein fünftes Mal. Jetzt ist wirklich der Punkt, wo die Leute wirklich auf die Straße gehen müssten und sagen müssten, nein, wir akzeptieren das nicht, nicht mit uns. Weil dann werden einfach Standards und es werden einfach Dinge beschlossen, die hinterher nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Also, ich bin jetzt 28 Jahre alt und habe jetzt bald dann fast zwei Kinder. Und ich meine, dann ist es so, dann denkt man sich auch, okay, also wie wird die Zukunft sein für die? Ja. Und es macht ja schon auch immer noch was aus, also wenn man eben auch Kinder hat. Und doch ist es so, dass, was du gesagt hast, mit dem, ja, man kann nichts mehr machen, dieses Gefühl meiner Generation, dass ich das nachvollziehen kann. Und ich glaube aber auch, dass es eine bestimmte Art von Naivität ist, die dem geschuldet ist, dass wir eben geboren sind, eigentlich kurz vor dem Mauerfall oder danach. Das heißt, wir haben ein Europa erlebt, was immer vereinigt war, was in einer bestimmten Weise immer friedlich war, wo der Kalte Krieg vorbei war. Und wir haben so eine Naivität, glaube ich, ein Stück weit, wo wir davon ausgehen, dass alle Menschen eigentlich das Gute wollen und auch das Gute für mich wollen. Und dass das aber eigentlich nicht so ist, also dass das was ist, was wir aus der Geschichte lernen könnten, dass es immer so ist, dass wenn über eine bestimmte Zeit sich Macht irgendwo sammelt, dass Menschen, die diese Macht haben, sie auch missbrauchen. Und wenn wir jetzt gucken, eben wie viele Dinge da passieren, wie viele Dinge da sind, an wirklich Machtmöglichkeiten, also TTIP, was für eine Auswirkung hat es auf einmal, was für eine Macht haben Konzerne, dann die Daten, die gesammelt werden, die ungeheuerlich viel sind, also welche Manipulationsmöglichkeiten sind da, dann diese gesamte Finanzindustrie, es ist ja ungeheuerlich, dass es funktioniert hat, also dass seit 2008, es gab so einen kurzen Sturm und so weiter, aber im Prinzip hat es keinen interessiert, obwohl es der Ausverkauf der Welt war, ja, also das ist ja die Wahrheit, also ich glaube, jeder Volksökonom würde sofort zustimmen und würde sagen, ja, wir haben dieses Problem. Eigentlich haben wir uns auf Jahrzehnte hinweg verschuldet. Und ich glaube, dieses zu bemerken, dass wir, wenn wir jetzt, wie du gesagt hast, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden, und es ist ja nicht nur die Straße, sondern wenn wir jetzt anfangen würden, Bewusstsein dafür zu entwickeln, für dass das wichtig ist, für unsere Rechte und für unsere Freiheiten und für unsere Werte auch einzutreten, dass das ein Zeichen sein könnte, wo sich noch was ändern lässt. Aber wenn wir jetzt in 5 Jahren schauen, könnte es sein, dass es dann einfach zu spät ist. Und dann wachen wir auf, weil wir merken, dass wir diesen Moment verpasst haben und dann spüren wir diesen Mangel.
Dann ist es zu spät.
Ja. Aber Jetzt gibt es ja diese Woche, das ist genauer gesagt am Donnerstag, diesen internationalen Tag der kulturellen Vielfalt. Und das sollte ja eigentlich so ein bisschen ein Anlass sein, dass die Kulturschaffenden, so nenne ich sie jetzt mal, auch irgendwie auf die Straße gehen, sage ich jetzt mal, oder andere Veranstaltungen machen. Ja, Ulm ist jetzt da vielleicht ein bisschen klein oder vielleicht ist da das Bewusstsein noch nicht so wirklich da. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass an diesem Tag der internationalen Vielfalt, kulturellen Vielfalt, da doch irgendwie was gegen TTIP, TISA, CETA und solche Dinge läuft. Beziehungsweise, was könntet ihr euch denn vorstellen? Was würdet ihr euch wünschen? So, wenn man sagt, okay, es ist noch nicht zu spät, vielleicht kann man dann doch mal irgendwo noch die Geige auspacken und auf dem Münsterplatz spielen. Jetzt habe ich den Thomas wieder. Also, nee, aber so einfach mal so ein bisschen provokativ gefragt.
Die Frage ist, ob das nicht jetzt schon gerade etwas zu spät ist. Jetzt, ich meine jetzt nicht so grundsätzlich etwas dagegen zu tun, sondern jetzt für den Donnerstag. Das ist ja immerhin übermorgen. Und wenn ich mich auf den Münsterplatz stelle, um dort Geige zu spielen, muss ich ja vorher anmelden. Und dann geht natürlich durch die Stadtverwaltung und alles
drum und dran. Nee, also, das war jetzt aber provokativ
gemeint. Ja, das hast du geschafft, weil ich habe schon jetzt ein schlechtes Gewissen. Es ist richtig. Also da hätte man wahrscheinlich, also ich weiß jetzt auch nicht von größeren Aktionen. Ich habe keine Ahnung.
Ja gut, aber ich denke, da muss man sich dann halt im Internet informieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in Bonn und in Berlin läuft. Also vielleicht geht ja da was. Und außerdem, es muss ja nicht immer exakt an dem Tag sein. Man kann ja auch zu anderen Zeiten etwas machen. Es muss ja auch nicht immer Schilder hochhalten und Traktoren vorfahren. Man könnte sich ja auch andere Dinge mal überlegen. Können wir ja nachher mal überlegen.
Also das, was grundsätzlich bei mir eigentlich am meisten wirkt, wenn mir irgendjemand auf mein Gewissen daherkommt. Und deswegen hast du deine Provokation natürlich schon auch geschafft. Naja, so spontane Sachen, vielleicht fällt mir noch was ein für den Donnerstag.
Okay, dann machen wir jetzt mal eine kleine Musikpause und dann kommen wir noch zur üblichen Schlussrunde. Ich kann euch ja schon mal vorwarnen, was heißt vorwarnen, dass ihr einfach noch das loswerden könnt, was ich nicht gefragt habe, was euch noch wichtig erscheint. Und solche Dinge, die machen wir dann in den letzten paar Minuten noch. Ja, jetzt noch ganz kurz die letzte Runde. Was liegt euch noch am Herzen? Was habe ich nicht gefragt und ihr wolltet da noch drauf antworten?
Das war nicht gestellte Frage. Mir ist gerade noch etwas eingefallen, weil der Rasmus vorhin gemeint hatte, dass wir da auch gezielt unter Druck gesetzt werden, weil Arbeitsplätze und also das sind so die Knöpfe, ne? So diese Trägerknöpfe, wo man draufdrückt und wo die Leute dann so, um Gottes Willen. Also dass wir da unter Druck gesetzt werden. Und mir fällt da was ganz Eigenartiges ein, nämlich in den 70er Jahren, wo, hatte ich vorhin gesagt, da sollte ja ein Kernkraftwerk unten am Kaiserstuhl gebaut werden in Wiel. Und das ist Gott sei Dank durch den Protest von dort angrenzenden Bauern in seltener Eintracht mit den Freiburger Linken eigentlich verhindert worden. Und da hat damals der damalige Ministerpräsident Filbinger gesagt, wenn das nicht gebaut wird, dann werden Ende der 70er Jahre hier die Lichter ausgehen.
Ah, ja. Die brennen immer noch.
Und es ist nicht gebaut worden, die Lichter sind an. Meines Erachtens finde ich immer noch ein bisschen zu viel an, weil man könnte durchaus auch ein bisschen mehr Strom sparen. Aber immerhin ist etwas, was da als große Drohung an die Wand gemalt wurde, auch nicht passiert. Genauso wie die Lichter nicht ausgegangen sind, als man mehrere Kernkraftwerke erfolgreich, Gott sei Dank, vom Netz genommen hat nach Fukushima. Also auch das, also viele Drohungen sind einfach nicht, werden instrumentalisiert, aber treffen nicht zu.
Ja, also ich glaube, dass es so ist, dass ich hier A, zustimme und B, also meine Sorge ist ein bisschen, dass ich sehe jetzt keinen großen Staatsmann oder eine große Staatsfrau, die momentan diese Fahne der Freiheit irgendwo schwingt, wenn es nicht nur eine Plattitüde ist. Oder auch einen UN-Generalsekretär eben. Wir hatten mal einen unglaublich tollen Generalsekretär, das war der zweite Generalsekretär der Vereinigten Nationen, das war Dag Hammarskjöld. Und er hat sich sowas von eingesetzt für die Menschen und für die Interessen der Menschen im Allgemeinen und gegen die Machtinteressen der verschiedenen Blöcke und der Konzerne und so weiter. Und ich sehe leider so eine Figur zum Beispiel heute nicht. Und es heißt, dass es tatsächlich in die Verantwortung gestellt ist, von jedem Einzelnen, der eben auf diesem Planeten auch lebt und insbesondere dann natürlich in Europa und in Deutschland und dann in Ulm, was dafür zu tun, dass in dem Rahmen, in dem wir es können, die Welt natürlich zu verändern. Und das ist natürlich auch wieder eine Plattitüde, aber wenn wir keine Ideale mehr haben, was macht es dann noch aus, dass wir überhaupt eine Kritik oder für irgendwas noch einstehen, für das es denn wert sei? Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünschen würde, dass jetzt einfach viele Menschen sagen, gut, okay, wir treten für das ein, was kulturell da ist und für diese Werte und gegen Machtinteressen von einzelnen großen Konzernen und einzelnen Politikern.
Genau, Kultur ist ja auch eines dieser Ideale. Das kam ja heute, glaube ich, ganz gut in der Sendung raus. Und auch wenn vielleicht hier in Ulm nichts läuft, man kann aber übermorgen am 21. zumindest über die kulturelle Vielfalt nachdenken, mal darüber nachdenken, was das ganze TTIP, CETA, TISA, Gedöns für die Kultur bedeutet würde, nämlich unter Umständen das aus und einfach dann mal in sich gehen und überlegen, was kann man dagegen tun. In diesem Sinne danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.